manche Menschen denken in Immobilien, ich denke in Pullovern.
Es gab sehr viele schwere Momente, ja. Es war aber kein Plan B. Ich wüsste nicht, was ich dann sonst machen würde. Einmal muss ich wenigstens wagen, etwas zu schreiben, also meinen Traum zu leben. Etwas zu machen, was mich zu meinem Traum näher bringt. Ich lese mein Tagebuch vor 10 Jahren und lese, was für Wünsche ich habe. Und ich mache genau das. Wenn man in Warum feststeckt, dann sucht man nicht die neuen Wege. Die sind aber immer da. Wirklich, ich würde High Five sagen, sag, mach weiter.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen und überaus spannenden Folge unseres Podcastes VGSD Story. Ich gestehe, ich bin heute etwas aufgeregt, erzähle ich euch aber allen gleich. Also, die uns schon lange folgen, wir sind bei Folge 91 aktuell schon, die wissen, dass ich immer Kontakt zu Menschen suche, zu Selbstständigen und deren Geschichte. Und zwar deren Geschichte nicht in erster Linie von der Expertise, da kommen wir irgendwie zu, aber mich interessiert der Mensch, also das, was hinter den Menschen passiert. Wie bist du zu der Selbstständigen, zu dem Selbstständigen geworden, den du heute bist? Wer hat dich gefördert? Wie war dein Weg? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Wo geht der Plan hin? Und da suche ich mir immer Leute aus, die mich interessieren. Wir haben eine lange Liste an Interessenten, Interessentinnen, aber heute habe ich für euch, wie soll ich sagen, deshalb bin ich auch so aufgeregt, einen ganz besonderen Gast, weil bei mir zu Gast heute im Podcast ist Maja Rosa. Maja, ich sage erstmal herzlich willkommen und danke, dass du Zeit hast.
Lars, danke ganz meinerseits. Vielen Dank für die Einladung.
Ich erzähle euch ein paar Sachen zu Maja. Sie ist in Moskau geboren, lebt heute als Autorin und Übersetzerin in Berlin. Wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, bist du 2011 nach Deutschland gekommen, hast historische Anthropologie studiert an der Humboldt-Uni hier in Berlin, dann literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und du hast einen ersten Debütroman Moskau Mule veröffentlicht. So haben wir uns auch kennengelernt bei einem Salon, wo du als Gast warst und gelesen hast. Und alle, die da waren, und das ist für mich immer interessant, die klebten dir förmlich an den Lippen. Roman, der auch, einfach ist das falsche Wort, aber der auch etwas polarisiert, finde ich, wenn man sich darauf einlässt, aber der super toll ist und ich empfehle es, da kommen wir nochmal dazu. Aber ich freue mich erstmal, dass du da bist und natürlich interessiert mich, da vielleicht kommen wir heute darauf, der Weg, wie kommt man von Moskau nach Berlin, was hat das mit dir gemacht, Krisen, Zweifel, alles sowas, wenn du Lust hast, darüber zu sprechen. Dann freue ich mich und ich begrüße dich nochmal ganz herzlich.
Vielen Dank. Ich freue mich auch absolut und ich bin bereit, über alles zu reden. Das ist ja das Thema deines Podcastes und soll man natürlich das nicht alles glatt bügeln, sondern genau das erzählen, was für ein vollkommen komplizierter Weg es war, mit vielen Umwegen.
Also mal gucken, wie lange wir brauchen. Also ich plane ja immer so eine Dreiviertelstunde bis Stunde, aber ich habe das Gefühl, vielleicht wird es heute 5 Minuten länger. Schauen wir mal, ja?
Fangen wir an.
Also, ich fange mal mit einer anderen Einstiegsfrage an. Wenn ich jemanden treffe, der dich kennt, wie würde der dich beschreiben? Was glaubst du?
Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf mich. Manchen habe ich gesagt, oh, ihr wart so reserviert, als wir uns kennengelernt haben. Und die antworteten, oh, wir nahmen dich für verrückt. Insofern gab ich schon alles Mögliche. Andere Menschen glauben nicht, dass ich im Zelt schlafen würde, weil ich dann irgendwie viel zu sauber angezogen bin. Es jedes Mal variiert sich das und es ist sehr spannend zu sehen, was für ein Bild man nach außen gibt. Oder manche empfinden mich als sehr direkt und unhöflich, weil ich einfach nicht drumherum spreche und mich sehr auch an Menschen ran nähern will und manchen geht es dann zu schnell und sie finden, das ist einfach viel zu eine russische direkte Art, eine gewisse Grobheit. Also von ganz fein bis ganz grob bis verrückt, ich habe schon alles gehört.
Dein Buch spiegelt das wieder, da kommen wir noch zu. Aber ja, ich habe dich ja im letzten Jahr kennengelernt und war fasziniert weil ich sehr wenig Menschen kenne, die mit so viel, ich sag mal, so viel Empathie und so viel Freundlichkeit auch ihre Geschichte erzählen und nicht dieses Aufgesetzte haben und auch sagen, was hat funktioniert, was hat nicht, warum wollte ich das? Dein Buch gibt's ja so ein bisschen her. Lass uns vorne anfangen. Du bist in Russland, in Moskau aufgewachsen und da warst du ein junger Mensch.
Ja, ganz kleine sogar. Das war eine schöne Zeit. Ist Zeit, die ich leider schon vergessen habe, aber ältere Menschen, die uns ab und zu besucht haben, zum Beispiel hatten wir so eine amerikanische Baptistenfamilie im Hof leben mit 6, 8 Kindern, die da gepredigt haben. Die waren in so einer baptistischen Kirche tätig. Und sie kamen dann später, wir hatten Kontakt und sie erzählten, ja, weißt du noch, hier war nichts, hier waren leere Regale, hier gab es nichts zu essen. Weißt du das noch? Und jetzt steht hier so ein Supermarkt, so ein Globus oder so ein Auchan. Wir haben so eine französische Kette, Auchan heißt sie. Und das alles natürlich an mir vorbeigeblieben. Ich kann mich an nichts dessen erinnern, nur an eine kleine Bäckerei um die Ecke. Und da gab es irgendwie sehr trockenes Brot und aber auch sehr schöne Dielen auf dem Boden. Dann gab es ein Geschäft, was sehr lang war mit so einem Marmorboden. Und es gab dann alles zu kaufen von so Unterwäsche bis zum Lachs für Abendbrot. Also das sind zwei Adressen neben meiner Schule, an die ich mich erinnern kann. Und natürlich als Kind, zum Glück merkt man nicht so diese Leere, die dann diese erwachsenen Amerikaner dann so streng wahrgenommen haben.
Ich finde das spannend, weil also ich kenne Moskau auch noch. Also ich bin ja in der DDR groß geworden. Da gab es diesen Freundschaftsaustausch und ich habe auch Verwandtschaft in Russland. Und was mir hängen geblieben ist, das finde ich interessant, sind in Moskau diese riesigen Regenrinnen, diese Wasserrinnen, wenn Gewitter oder so war, das sind, also keine Ahnung, also die hat den Durchmesser, das findet man heute nicht mehr, wo das Wasser dann über die Straße lief und diese Automaten, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, die nannten sich Gazirovanaya Voda, also wo man so Gläser hatte, die wurden dann ausgespült, das würde heute alles hygienisch überhaupt nicht mehr gehen. Wo du für keine 20 Kubiken hast, du irgendwie deine Limonade gekriegt oder sowas. Also irre. Also was so im Kopf hängen bleibt, ja. Also insofern, hattest du aus deiner Sicht eine behütete Kindheit?
Ja, sehr behütete Kindheit. Und es gab sehr viele Kinder um mich herum. Ich bin Einzelkind. Im Sommer aber kam meine Cousine und wir waren dann 3 Monate zusammen, weil die Ferien in Russland 3 Monate gehen. Also kompletter Sommer zusammen und es gab einfach ganz viele andere Jungs und Mischka, Loschka und dann wilde Katzen. Und einmal eine Katze hat sogar Katzenbabys bekommen und jedes Kind hatte dann ein Katzenbaby zum Spielen. Und man ging zum Fluss durch den Wald und man sammelte Pilze zusammen. Man war am anderen Fluss und lebte im Zelt und es gab ganz viele unterschiedliche Arten und Sommer war wie ein kleines Leben. Und vor allem waren einfach ganz viele Kinder, die frei waren, die immer rumgelaufen sind in solchen Scharen. Und das Schlimmste, was man gehört hätte, wäre, deine Mutter hat dich gesucht. Das heißt, man dürfe den Hof eigentlich nicht verlassen, aber man natürlich ist sehr neugierig und rennt dann ganz wild rum bis in die Nacht. Und wenn du diesen Satz hörst, dann, oh, gibt es Probleme.
Schnell nach Hause.
Ja, alle hatten auch Durst und man konnte nach Hause nicht gehen, weil wenn man nach Hause kommt, dann müsste man zu Hause bleiben und irgendwie Hausaufgaben machen. Deswegen haben alle beim Verdursten draußen rumgerannt.
Jetzt hast du deine Kindheit dort verbracht und deine Jugend, deine erste Jugend ja auch, sag ich mal so, wenn ich das jetzt richtig deute. Gab es denn den Moment, an dem du gemerkt hast, ich möchte nicht mein ganzes Leben hier bleiben, weil ich meine Entscheidung, ein Land zu verlassen, also jetzt Flucht oder weil ein anderes Land mehr reizt, ist ja, das sind ja unterschiedliche Paar Schuhe, sag ich mal, aber gab es diesen Moment, wo du für dich erkannt hast, wo du dir gesagt hast, ich will hier nicht mein ganzes Leben bleiben. Also was war der Trigger?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und es war natürlich nicht so linear, dass man sich gleich so ein großes Ziel setzt, sondern eher die Neugier auf die Welt und Lust auf Reisen war viel stärker. Ich habe schon diese amerikanische Familie erwähnt und die Kinder von ihnen, mit denen ich natürlich befreundet war. Und ich war die Einzige, die halbwegs Englisch gesprochen habe in unserem Hof und deswegen war ich besonders mit ihnen im Kontakt. Und diese Susie, was sie alles hatte in den Händen und was für bunte Dinge und die kam ja aus USA und ich konnte mir nur das vorstellen, als Lebensweg auch in dem Ort zu leben, wo all das Bunte und Spannende und so gut riechende Sachen sind. Und das war eben USA als erstes Ziel oder erster Kontakt praktisch mit der Außenwelt. Später wollte ich dann Flugbegleiterin werden, weil dann wäre auch ein Weg. Das waren die ersten Gedanken, an die ich mich erinnere. Natürlich diese endgültige Weg sein wäre zu abstrakt, aber die ersten Gedanken waren schon dann gegen 8, 9 Jahren.
Also da warst du 8 oder 9?
Genau.
Wow, das ist aber jung.
Ja. Meine Mutter sagte immer, dieser Wunsch kam immer von mir selbst aus. Ich finde, nein, die hat mich schon, glaube ich, schon dazu bewegt und gemeint, dass man könnte ein sehr schönes Leben haben und viel reisen. Und für dieses Reisen bräuchte man diese Freiheit, was man in Russland mit diesem ganzen Visum nicht hat. Und damals, als ich klein war, natürlich viel weniger als zu einer besseren, prosperierenden Phase von Medvedev als Präsident. Da war es viel besser. Aber als ich klein war, war es noch fast unerreichbar. Und es gab noch die Musik-Hits, die über American Boy, Oye du Staboy, gesungen haben. Das heißt, ey, du American Boy, ich fahre mit dir weg.
Ja.
Das war eine Sehnsucht. Und ich denke, man hat es irgendwie mit der Kulturgut absolut gleich verinnerlicht. Dennoch, wie ich jetzt sehe, nicht alle haben das so verinnerlicht wie ich.
Das war dann Mitte der 90er Jahre, ja? Weil wenn
ja,
ich jetzt
ja, genau. Jahre. Absolut, sehr gut.
Und dann entwickelte sich das. Bevor wir sozusagen kommen, wie du nach Deutschland gekommen bist, etc., also wie du das überhaupt ausgewählt hast, jetzt hast du von deiner Mutter erzählt, du hast von Moskau erzählt, von den Kindern, von den Amerikanern, die du kanntest. Welche Menschen haben dich denn auch gerade in deiner Kindheit oder ganz frühen Jugend geprägt, die auch sozusagen dazu geführt haben, dass du heute die bist, die du bist?
Oh, ich denke, ich muss meine Cousine auf jeden Fall nennen. Sie war 3 Jahre älter als ich und natürlich schon sehr erfahren, sehr weise. Sie lebt auch in einer anderen Stadt und kam, wie ich schon auch erwähnt habe, nur für Sommerferien. Und jedes Jahr war das dann so ein Wachstumsschwung und Sprung, meine ich. Und auf einmal war sie da und sie hatte ganz neue Sachen. Und ihr Vater, also mein Onkel, arbeitete in Schweden und brachte auch fantastische Auslandsgüter mit und ich durfte dann ihre ganze Kleider haben und sie wusste irgendwie über alles Bescheid. Sie war natürlich auch sehr früh entwickelt, war viel zu Hause allein oder sich selbst überlassen und dadurch, sie hatte den besten Musikgeschmack. Ich habe durch sie den Queen gehört und Nirvana und das waren die ersten Bands, mit denen ich dann in Kontakt war und dann einmal war es im Sommer auch ein Konzert in Moskau von Scorpions, wo ich auch mitkommen durfte. Und Scorpions eigentlich, glaube ich, haben deutsche Herkunft.
Ja, klar, natürlich. Ja.
Und gleichzeitig singen sie über Gorki Park. Das ist so witzig. Und singen auf Englisch. Das ist eine komische Kreation. Und wir waren dann im Sommer auf diesem Rockkonzert und ich war irgendwie auch so 9 und es hat gewittert und es war alles draußen und war sehr, ich fühlte mich sehr erwachsen. Also mit ihr zusammen fühlte ich mich sehr erwachsen immer. Sie hat mich sehr geprägt.
Das hört sich gut an. Komplimente an deine Cousine.
Ja.
Dann muss ja irgendwann der Punkt gekommen sein, wo in dir der Gedanke kam, ich möchte Moskau und Russland verlassen. Und dann steht ja die Frage, wo geht man hin? Also du hast mir von amerikanischen Freunden erzählt. Warum gerade Deutschland? Warum nicht England, Frankreich, keine Ahnung, irgendein anderes Land in Europa? Warum Deutschland?
Ja, das klingt jetzt so, als hätte man die Wahl, als hätte man wirklich einfach eine Globus gedreht und entschieden, wo fahre ich denn hin?
Tippst auf den Punkt und da gehe ich jetzt hin.
Ja, das ist leider aber gar nicht so leicht gewesen, denn meiner Familie hatte nie unmöglich finanzielle Mittel, mich irgendwo hinzuschicken. Das heißt, ich müsste das selber machen. Eher gesagt, sie hatten gar keine finanzielle Mittel, auch für sich nicht so viel. Und mein Stiefvater war sehr lange arbeitslos und dann war zu Hause. Meine Mutter arbeitete dann für ihn, für meine Oma und für mich und war dann sehr überarbeitet, überlastet und oft lustlos. Und das war sehr schwer, finanziell durchzustehen. Und sie waren auch selbst nicht im Urlaub oder irgendwo. Das heißt, alle diese fantastischen Reiseziele wie Paris oder London, Berlin, Madrid, das war alles nur Träume. Oder ganz zu schweigen von USA. Somit das mit den Auswandern oder irgendwo studieren hing natürlich mit dieser finanziellen Frage zusammen. Zuerst war meine historische Anthropologie ist eigentlich eine französische Schule und französische Technik und die in 30er Jahren entstanden ist und die dann eigenen Fakultät gegründet hatte. die hatte einen Kontakt mit Sorbonne. Also man könnte, das wäre ja mein Wunsch. Und deswegen bin ich zu diesem Fakultät in einem First Place gegangen. Dennoch gab es dann wegen Korruption und alles Mögliche gar kein Geld dafür. Das heißt, es gäbe kein Stipendien. Es wäre nur, du könntest dahin fahren und dann wahrscheinlich unter sehr schöne Brücke verrecken vor Hunger und Not. Weil natürlich, man musste neben dem Visum auch immer beweisen, dass man Geld hat. Das heißt, man musste auf dem Konto genügend Geld haben, um sich praktisch über ein studentisches Jahr über Wasser zu halten. Plus Krankenversicherung, plus Miete, plus Essen und alle diese Kosten, die neben dem Studium und natürlich auch dann zusätzliche Arbeitsgenehmigungen, die auch gefehlt haben. Man dürfte ja nicht arbeiten. Als Studentin in Deutschland war es so, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist oder wie viel illegal dann arbeiten müssen, um zu überleben. Dennoch war es ja dann leider keine Option. Und dann war es auch eine Option vielleicht Spanien, aber das war sofort ausgebucht, weil alle die ganze Zeit wegen Corazon und diese Exotik-Sprache gelernt haben. Und Deutschland war in der Zeit wirklich sehr gut aufgestellt. DAAD war präsent bei uns, Goethe-Institut war bei uns. Wir hatten ein deutsches Zentrum und Fakultät, deutsche Geschichte. Wir hatten Native Speakers aus Deutschland, die dann Unterricht gegeben haben. Und durch meine Kommilitonin bin ich dann aus Langeweile mal zu einem deutschen Unterricht gegangen, um irgendwann eine Zeit zu überbrücken, und nahm es wirklich auf leichter Schulter und konnte nicht so viel sagen. Und dann aber war diese Professorin sehr engagiert. Sie war sehr zielstrebig und wirklich wollte was vom Leben. Und sie hatte schon ein starkes Leben hinter sich und eine Scheidung, die irgendwie sehr übel überlebt hat, irgendwie sehr viel gelitten hat. Und daraus wie ein Phönix wieder auferstanden. Deswegen wollte sie ihren Mädchen aus der Deutschgruppe alles Beste wünschen, alles geben. Und sie war sehr dafür. Und praktisch durch sie kam man dann zu Kenntnissen, was für Programme es gibt. Und dann könnte man sich da bewerben. Und da gab es ein Programm bei Humboldt-Universität, so ein Projektprogramm. Man müsste ein Projekt schreiben. Das spiegelt sich ein bisschen in meinem Buch, aber natürlich sehr vereinfacht, weil es nicht so leicht und schnell war. Dennoch, das war dann zugrunde für mein Buch und diese Erzählung, dieser Moment des Studentenlebens oder Erfahren von Stipendium. Ja, und dann war es eben, man hat genommen, was es gab, und dann schnell Sprache gelernt. Und dann
spiegelt sich in deinem Buch auch wieder, weil eigentlich war es völlig egal, Hauptsache du kommst raus, und welche Fakultät besucht man, die solche Stipendien irgendwie anbietet. Ich habe das gelesen und dachte, wie krass ist das, dass man danach entscheidet, ja? Also nochmal, ich mache Werbung für dein Buch. Lest dieses Buch. Punkt. Und wie alt warst du, als du dann gesagt hast, ich möchte jetzt, dann war es Deutschland, ich möchte jetzt gehen. Wie alt warst du da?
Oh, das war früher, ein bisschen, würde ich sagen, schon im dritten Semester, so circa 19, 20. Also mit Mitte 20 war ich schon mittendrin, von fleißig alles lesen, was ich in die Hände bekam, so irgendwelche Romane auf Deutsch, aus irgendwelchen Bibliotheken, das so ganz moderne Literatur und alte Literatur, also irgendwie Dürrenmatt und alles Mögliche, was auch diese Professorin uns gegeben hatte. Das war schon ganz materialisiert, dieser Wunsch. Davor war es so, ja, halb Frankreich, halb hier und da und Party. Aber da habe ich nun gelernt. Ich habe sehr viel gelernt.
Und zu der Zeit hast du in Moskau was studiert?
Ja, das war historische Anthropologie.
Okay. Und das hast du in Deutschland dann weitergemacht, oder?
Ja, das hieß praktisch, das war historische Anthropologie. In Deutschland ist ja nicht so speziell, man hat viel mehr Freiheit, akademische Freiheit zu entscheiden, welche Zuneigungen man hat. Deswegen habe ich das weiter verfolgt, ohne dass praktisch ich das müsste, weil das ja in historischen Rahmen eingebettet war.
Jetzt bist du 2011 nach Deutschland gekommen. Das heißt, du bist jetzt, Ego und Mathematik, 15 Jahre. Ja, in Deutschland?
Ja, circa.
War dieser Weg nach Deutschland, war das, also vielleicht kannst du es kategorisieren, war das eine Flucht? War es eine Suche nach etwas oder war es ein Abenteuer?
Nee, ich denke, es war Abenteuer. Es war ja meine Entscheidung. Ich wusste, was ich mache. Ich musste vor nichts fliehen, im Gegensatz zu Menschen, die jetzt Russland verlassen oder seit 4 Jahren verlassen. Ich durfte entscheiden, wie ich das gestalte. Es war nach Wahl. Es war nicht einfach, aber die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, mit welchem Tempo es das macht und dass man, ja, mein Stipendium war auch dann vorbei in Humboldt, da musste ich zurück nach Moskau und mich erneut bewerben. Dann war eben dieses historische Anthropologie-Studium an der Humboldt. Das heißt, es waren viele Anläufe, bevor ich wirklich hier diese Master angefangen habe und wusste, dass es jetzt nicht terminiert ist mit einem Semester und ich dann keine Sorgen mehr machen muss, wo ich meine Bücher lagere, dass ich mein Fahrrad verkaufe, dass ich Miete suche, dass ich wieder mich irgendwo anmelde und so weiter. Alles, was damit zu tun ist. Ja, finde ich dennoch, ist es im Vergleich dazu, was jetzt Menschen durchmachen, leichter gewesen. Sie haben das insofern leichter, da sie einander haben. Die sind eine große Familie, die jetzt geflüchtet ist und deswegen unterstützen sie einander und helfen einander. Ich war allein. Ich konnte niemandem erklären, wie das ist. Jetzt komplett allein neu in neuem Land zu sein, ist irgendwie sich durch Ausländerbehörde, Terminale und Nummer ziehen und Schlangen durchkämpfen, ja, durch die Formulare. Da hat mir niemand geholfen oder ich musste mir selber Hilfe holen. Dennoch habe ich das leichter, weil ich wusste, was ich möchte. Das ist sehr stark will. Das ist mein Ziel. Und sie haben das eben sich gar nicht ausgesucht.
Was war denn dein Ziel damals?
Ja, ich liebte Berlin. Ich mochte, wie es hier
ist. Kann ich verstehen.
Es passte mir alles. Es war genial. Leute waren frei. Niemand hat einander beachtet. Niemand war Snob. Niemand hat einander von oben herab angeschaut. Man musste einem nichts beweisen. Man war einfach nur glücklich. Das war sehr schön.
Aber du wusstest noch nicht, was du beruflich machen willst. Oder wusstest du das?
Nein, das war ein Problem. Ich wäre so gerne Journalistin geworden oder so gerne im Verlag, am Fernseher gearbeitet. Aber mein Deutsch, was sollte man machen? Ich konnte ja kaum einen Satz ohne Fehler bilden. Und die Menschen, die einfach mit Germanistik oder irgendwas schon von Geburt an, also das ist ihre Muttersprache, natürlich die Konkurrenz. Und die Konkurrenz allein so, jeder wollte Lektorin oder Journalistin werden. Und dafür brauchte man perfektes Deutsch. Also es war kein Weg dahin. Das war sehr traurig für mich. Also ich konnte nichts mit Sprache machen. Also habe ich als Übersetzerin gearbeitet. Das habe ich schon in Moskau gemacht. Und mit großem Vergnügen, also eher gedolmetscht sogar, weil ich auch sehr gerne spreche, wie man merkt. Aber diese textuelle, literarische hätte ich sehr gerne schon davor, aber konnte nicht, weil die Sprache hätte nicht gereicht.
Okay, dann hast du deine Zusage gehabt für ein Stipendium, dann hast du deine Sachen gepackt, dich von deinen Eltern, von deinen Freunden, von der Familie verabschiedet.
Zum 10. Mal ungefähr.
Naja, egal. Aber du bist dann in den Flieger gestiegen und nach Deutschland gefahren. So, jetzt stellt mir so vor, wenn man das macht, dann plant man, wo wohne ich? Reicht mein Stipendium? Muss ich arbeiten? Also diese Punkte. Du bist hier in Deutschland angekommen. Am Flughafen. Und dann?
Ja, das ist lustig, dass du es auch sagst und weißt, wie kompliziert das ist, weil es jedes Schritt musste ja. Lustigerweise, der Wombat aus meinem Buch war wirklich im Flugzeug und meinte, ja, wohn doch bei mir. Ich habe eine große Wohnung am Potsdamer Platz. Wir gehen in Restaurants. Ich bin viel verreist. Du gießt nur die Blumen und das war's. Das war sehr unterhaltsam natürlich als Version. Zweite Version wäre, in einem Wohnheim zu leben mit anderen Studenten aus ganzer
Welt.
Das wollte ich auf gar keinen Fall, weil mich das zu Tode gelangweilt hat. Ich hätte von ihnen nichts gelernt. Ich wollte das nicht. Ich wollte kommen und Deutsche werden, sofort, also ab Tag 1. Dann gäbe es noch eine Option, mit einer Freundin zu leben, die mich übrigens auch vom Flughafen abgeholt hatte. Und sie war großartig. Ich habe sie so bewundert und tue ich das immer noch. Sie hat einen akademischen Beruf ausgewählt. Ich glaube, sie lebt jetzt in der Schweiz. Und sie wollte auch, dass wir zusammen ein WG gründen. Aber sie wollte, dass ich Miete zahle. Und dann hätte ich nichts zu essen mehr. Ich hatte gar kein Geld. Also das war problematisch. Und dann die vierte Version, die ich hatte, war ein Bekannter von mir, der lebte in Schöneberg und hatte einen antiken Buchladen. Und den habe ich beim Spazieren in Berlin mal kennengelernt, weil ich wollte ein paar Bücher kaufen und mit ihm sprechen, ihn kennenlernen. Und er war sehr freundlich und seine Tochter ist genauso alt wie ich gewesen und sie war auch da und wir haben spontan Mittag zusammen gegessen und dann Kontakte ausgetauscht und per Mail immer diesen Kontakt weitergehalten. Und als ich erzählt habe, ja, jetzt kriege ich Stipendium, jetzt fahre ich nach Deutschland, jetzt weiß ich nicht, wo ich wohne. Hier habe ich diese Optionen, Wohnheim und diese komische Wombat aus dem Flughafen und aus dem Flugzeug und meine Freundin, sagte er, ja, wohn doch bei mir. Also, und dann habe ich bei ihm gewohnt, in einem Buchladen.
Mutig.
Ja.
Und wir haben bis jetzt Kontakt, heute kommt er zu Besuch. Also jetzt, wir haben immer noch
Kontakt. Du hast im Laden dann ein Zimmer gehabt oder?
Ja.
Verrückt.
Ja, es war, leider hat er diesen Laden schon aufgegeben. Bis, für mich ist bis jetzt eigentlich ein Sehnsuchtsort, dieser Innsbrucker Platz, wo sein Laden war. Und daneben sind so Sizilien-Gärten und es blüht jeden Frühling. Und ich kam im Frühling und alles hat geblüht. Alles war so rosa, wie in, so in Sakura-Blüte. Ich glaube, da sind vielleicht Kirschen auch oder Pflaumen. Jedenfalls war es traumhaft. Und ja, es war die Zeit im Leben in einem Buchladen.
Das taucht ja in deinem Roman auch ein bisschen auf. Ich finde das faszinierend, weil A, gehört ja Mut dazu, sich jemand, also jemand Fremden, den man nicht lange kennt, zu sagen, ich nehme so ein Angebot an. Es gehen ja tausende Daten durch den Kopf, was kann passieren und so weiter und so fort, ja. Also man muss das ja alles irgendwie verarbeiten. Aber ich finde ja, also Buchläden ist ja, ich meine, du schreibst jetzt, ja. Ich kann nicht schreiben, ich schreibe manchmal Tagebuch oder sowas, aber Buchläden sind ja Fluch und Segen zugleich. Also der Segen, man findet Geschichten. Man taucht in Welten ein, die, wo man im Normalfall keinen Zugang hat. Der Fluch ist, du gehst in einen Buchladen und du sagst, ich hasse Buchläden, weil irgendwas findest du immer, was du haben möchtest. Also manchmal in einen Buchladen zu gehen und sich hinzusetzen und sich nur inspirieren zu lassen. Und ich mache das ja wie beim Wein. Ich kaufe ja manchmal Wein nach dem Etikett. Genauso ist es bei Büchern. Genauso ist das bei Büchern. Also manchmal springen einen Bücher förmlich an. Ja, okay, gut, jetzt bist du da gewesen, um das mal weiter zu spinnen. Eine Frage vorab. Nein, das heißt, wie gingst du dann weiter? Also du warst dann hast in dem Buchladen übernachtet und hast studiert und irgendwann geht's ja um Geld verdienen. Also dein Stipendium ging ja wahrscheinlich nicht ewig.
Nee, das Stipendium war ziemlich schnell vorbei. Ich konnte auch mit dem so viel Geld nie umgehen. Ich denke immer, manche Menschen denken in Immobilien, ich denke in Pullovern.
Schöner Vergleich.
Ja. Und ist leider bis jetzt so geblieben. Ich meine wirklich, das ist so schöne bunte Papier.
Schönes Bild.
Ja, ja.
Schöner Titel. Manche denken in Immobilien, ich denke in Pullovern. Das muss ich mir merken. Sehr gut.
Danke. Jedenfalls, natürlich war ich gar nicht, ich wusste auch nicht, dass man dieses Stipendium dann, dieser Aufenthalt verlängern kann, aber ohne Stipendium. Natürlich wollte ich hier bleiben und dann, nach einem Semester war Stipendium alle und ich habe sie gar nicht gespart. Ich habe mit diesem Geld ganz lässig und unklug umgegangen. Und dann war es alle und nächsten Semester durfte ich bleiben. Ich durfte verlängern, ich durfte Visum bekommen und weiter studieren in Berlin, was absoluter Traum war. Da würde ich auch alles machen dafür und das war fantastisch. Und dass sie das einfach so verlängert haben, das war umwerfend, weil in Moskau niemand hätte dir das erzählt, dass es geht. Das heißt, ich studierte gleichzeitig in zwei Universitäten. Ich war in der Humboldt und dann in der Pause, in den Ferien, musste ich nach Moskau, wo ich auch jedenfalls studiert habe und alle Disziplinen belegen in 1,5 Monate in der Ferienpause zwischen Semestern in der Humboldt. Das ist natürlich eine sehr intensive Zeit gewesen, wenn man ein halbes Jahr nicht zu Hause war.
Ja.
Und auf einmal wiederkommt. Dann aber 13 Disziplinen bis 11 belegen muss und sehr viel lesen muss und schreiben muss und gleichzeitig alle sehen will, die man vermisst hat. Und das ist jedes Mal dann so ohne Schlaf und ohne alles. Es ist sehr kompliziert gewesen. Und deswegen bin ich dann wieder nach Berlin gekommen nach dieser Pause, aber dann schon ohne Stipendium. Dann ging es mit der Arbeit. Jetzt komme ich zu deiner Frage. Ja, wie verdient man Geld? Und ein Freund von mir hatte damals als Komparse gearbeitet. Also er hat sich in diesen Filmen angemeldet, an den Werbeagenturen, die die Komparsen und Kleindarsteller für Film und Serien vermittelt hatten. Und das konnte ich sehr gut machen. Ich glaube, das habe ich am meisten gemacht. Vielleicht habe ich auch Nachhilfe gegeben, weil ich das auch gewöhnt war. Und ich glaube, ich war auf ein paar Messen wie InnoTrans und so weiter.
Aber das war dann praktisch immer schon Selbstständigkeit, ja?
Ja, das war auch aus Not, weil ich habe mich auch beworben an der Universität als diese studentische Hilfskraft. Aber es ging nie, weil mein Visum war dann vorbei. Und sie suchten jemanden für 4 Semester, sagen wir, für einen längeren Frist. Und ich konnte das nicht garantieren, dass ich hier bleibe. Und sie haben mich nie genommen. Das war sehr anstrengend und traurig, weil man möchte. Ich wäre sehr gerne in diesen akademischen Welten näher geblieben. Und es war sehr bequeme Arbeit. Oder in technischen Bereichen gibt es Tutorarbeit. Es gab auch durchaus osteuropäische Fakultäten und Lehrstühle, wo ich das sehr gerne gemacht hätte. Ich wäre absolut qualifiziert dafür. Aber es war unmöglich, weil sollten sie mit meinem 4-Monate-Visum und dann bin ich wieder weg. Wer will für sie recherchieren? Also es hat nie geklappt. Deswegen war ich praktisch dazu gezwungen, immer diese einmalige Aufträge zu nehmen und irgendwie von einem Mal zu anderem.
Ich ziehe mal eine Frage vor, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Das heißt, das weiß ich gar nicht. Also ich meine, so doll haben wir noch nicht gesprochen. Hast du dann einen Einbürgerungsantrag gestellt? Oder wie ist das jetzt? Wie ist der Status?
Also um einen Einbürgerungsantrag zu stellen, musst du erstmal 8 Jahre hier leben, bevor du das machen darfst. Du darfst ein Visum, was studentisches Visum beantragen. Das ist schon ein cooles Visum, weil das bedeutet, dass du hier kein Tourist bist, sondern studierst.
Und
das hat aber Beschränkungen. Ach ja, das war noch eine Beschränkung. Man dürfte mit diesem Visum natürlich nicht offiziell arbeiten, mehr als, keine Ahnung, irgendwas für diese Minijob-Format. Oder
ja, Minijob, ja.
Es war sehr wenig, was man dazu verdienen konnte, sodass man auch da nicht weit gekommen wäre. Also es war auch stündlich begrenzte Geschichte.
Und wie ist das jetzt? Also wie ist dein Status jetzt?
Vor einem Jahr wurde ich eingebürgert, ja, erst jetzt.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Großes Geschenk für dieses Land.
Das ist ja das Schönste.
Okay, super.
Was ich bitte gehört habe.
Du hast dich dann, also zu deinem Buch, also wie du dann weitermachst, das komme ich gleich. Mich interessiert noch eins. Du bist jetzt nach Deutschland gekommen, ja? Du hast dann hier in den Buchladen gewohnt. Was für eine Geschichte. Krass, ja? Was war dein größter Kulturschock, als du hier warst? Ich meine, du hast ja Deutschland ein bisschen kennengelernt, aber dann warst du hier. Gab es etwas, wo du sagst, jetzt ist Kulturschock?
Damit kämpfe ich immer noch. Also dieser Kulturschock ist bis jetzt nicht aus mir rausgeverflogen. Das ist die Sicherheit, die die deutschen Frauen sich fühlen, wie leicht sie sich draußen bewegen, dass sie gefühlt, sie selbstbewusst sind, die haben nie Angst, die spazieren alleine, die trinken alleine Bier nachts irgendwo, die fahren irgendwo hin, wohin sie wollen praktisch, sie gehen aus dem Club, wann sie wollen. Das ist diese Leichtigkeit des Seins, dass du weißt, mir wird nichts passieren. Und nicht, dass hier nichts passiert, aber die konstante temporäre Angst, die man in Moskau so mit hat, also diese Abendfahrten und so weiter. Ich kann auch nicht sagen, dass ich etwas gemieden hätte und irgendwie mein Leben nach dieser Angst angepasst hätte. Dennoch, das Gefühl hatte ich schon. Und wie ich gesehen habe, wie die jungen Frauen und alles ganz, ganz selbstverständlich alleine machen und sagen, ja, ich fahre jetzt, es ist gar kein Problem. Und machen Dinge, die mich überwältigen. Oder es gibt hier, nur in Deutschland kenne ich so viele Frauen, die dann alleine durch Indien gereist sind oder irgendwie nach Himalaya gefahren sind. Das bewundere ich bis jetzt, weil in Moskau habe ich auch Spanisch gelernt und ich hatte einen Sventanten Partner, er war aus Mexiko. Und er war einfach kulturgeschockt, auch dass ich allein nach Hause fahre, weil er meinte, in Mexiko würde es niemals gehen, immer ein Mann, Bruder, Freund würde dich nach Hause begleiten. Und das war für mich so, nee, das ist zu viel, das kann nicht sein. Also was denkst du denn? Natürlich wird alles in Ordnung sein. Das konnte ich mir nicht mal vorstellen. Aber vergleichend mit Deutschland und so, wie deutsche Frauen sozialisiert sind, wie sicher sie sich fühlen, im Vergleich dazu kann ich ihn jetzt verstehen und begreifen, was er meinte.
Also ich glaube, das Sicherheitsgefühl hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Also
ja,
das, was ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis mitbekomme, gehe ich alleine, nehme ich mir ein Taxi oder was auch immer, ja.
Ja, leider.
Jetzt bist du in Deutschland angekommen. Jetzt lass uns mal die Brücke schlagen dazu, wie du zum Schreiben gekommen bist. Hat dich das über Nacht ereilt? War dann der Engel da und sagt, Maja, du musst jetzt schreiben? Oder lag das schon immer in dir?
Ja, es lag schon immer da. Ich habe schon als Kind auch sehr gerne geschrieben und alles Mögliche. Nicht, dass ich verrückte Geschichten ausgedacht habe, aber ich hatte es in Tonnen Tagebücher geschrieben und irgendwie immer wieder irgendwelche Erzählungen angefangen. Und das war alles in meiner Schublade. Und ich konnte es nie als Beruf betrachten. Ich habe mich nie in Verbindung mit diesem Beruf gebracht. Nur ein bisschen muss ich natürlich sagen, dass Françoise Sagan war mein Vorbild. Und ich musste immer an sie denken. Sie hatte mit 19 ihren ersten Roman Bonjour Tristesse geschrieben. Und ich musste immer denken, ach ja, ich bin noch nicht 19, ist schon okay, ich habe noch Zeit, ich bin noch nicht 19. Es war für mich so ein Punkt. Und irgendwann war ich 19 oder 20 und dann war es ganz verloren. Und ich habe dann nicht mehr diese Träume gehabt, weil ich dann mit Deutschland oder mit Auswandern beschäftigt war, das war dann im Vordergrund und alles andere war dem unterordnet, absolut blind. Ich hatte Tunnelblick, ich wollte nur das. Mich hat nur das glücklich gemacht. Ich habe Menschen gesucht in Moskau, mit denen ich dann mich austauschen kann. Es waren deutsche Filmfestivals, wo man dann alle Bekannte getroffen hat, so übliche Verdächtigen von Fakultäten und Kulturzentren. Der Rest hat mich dann, Literatur war dann erstmal im Hintergrund versunken. Und interessanterweise erzählen mir viele Leute, dass ich schon immer erzählt habe, dass ich schreiben wollte, dass ich Schriftstellerin werden wollte. Dass ich mir selbst nicht bewusst war, erstmal, dass ich so viel quatsche über irgendwelche absurde Träume, weil ich niemals gedacht hätte, es würde je klappen. Und gleichzeitig, dass dieser Traum so lange schon in mir wirklich bewusst und unterbewusst gelebt hat und irgendwann doch ausgebrochen ist. Und das bin ich sehr froh.
Dass ich das verstehe. Du bist morgens aufgewacht und hast gesagt, jetzt schreibe ich ein Buch. Oder hat dich irgendjemand inspiriert? Also, weißt du, ich möchte ja verstehen, du hast verschiedene Jobs gemacht, um Geld zu verdienen. Immer schon selbstständig. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, jetzt mache ich was anderes. Also für mich ist das immer, also mein Bild ist immer, da kommt, in der Nacht kommt der Engel und sagt, Maja, mach das. Und dann stehst du morgens früh auf und sagst, jetzt setze ich mich ran und schreibe ein Buch. Und dann bleibt ja die Frage, du schreibst los, wo findest du einen Verlag? Also diese ganzen Fragen, also wie läuft sowas?
Ja, auch wenn es so wäre, wie du beschreibst, dann einmal sich hinzusetzen reicht ja niemals. Leider muss man sich ungefähr 2 Jahre noch ransetzen, bis es fertig ist. Das heißt, diese Engel müssen praktisch bei dir schlafen. Also ich denke, er hat Besseres zu tun.
Ja.
Und ich weiß, dass ich meine, ach ja, das ist sehr mal ein passendes Beispiel dafür. In der Schule, in Russland gibt es ja nicht nur russische Sprache als Fach, sondern auch Literatur. Zusätzlich, als ganz vollkommene Stunde, was auch, ich weiß nicht, 3 Stunden pro Woche, 2 Stunden pro Woche. Und die Literaturlehrerin mochte mich sehr gern und sie sagte an einem Abiball meinen Eltern, ja, das ist ja ihr Kind, das ist Literaturinstitut, das ist klar. Und ich habe sie so, klar, dream on, ich habe sie so ausgelacht, also niemals, was für eine Perspektive würde ich haben in diesem Literatur, da werde ich niemals irgendwie zu essen haben, ich werde hier verstauben und das wär's mit meinem Leben, also. Dennoch, ich hätte ihr so gerne jetzt sie gefunden und ihr gesagt, dass sie recht hatte. Ich habe es schon versucht, als ich diesen Vertrag hatte mit Penguin Verlag, aber im Internet ist sehr schwer, sie fündig zu machen. Ich hoffe, dass vielleicht irgendwann habe ich die Möglichkeit, ihr das zu erzählen, dass sie recht hatte. Das heißt, ja, schreiben und Texte formulieren zu verschiedenen Themen, auch zu den anderen genialen Sachen, war wichtig. Die Kommilitonin meinte mir auch dann, ich habe Geburtstag, du schreibst so gut. Ich wünsche mir, dass du mir eine Erzählung schreibst. Ich möchte nicht, dass du mir was schenkst. Schenken kann ich mir selber was, also Kaffee und irgendwie lustige Socken. Aber die Geschichte bleibt für immer. Schreib mir eine Geschichte. Und ich habe ihr dann Geschichte geschrieben und sie zerschnitten und auf die verschiedenen Fotos geklebt und ihr geschenkt, sodass ich niemals je wieder diesen Text eigentlich wiederfinde. Sehr schade, ich hätte ihn gerne nochmal gelesen. Aber es ging dann um ihre persönliche Geschichte, ihre Liebe, von die sie noch seit Schule hat und wie sie dann besseren Weg gefunden hat und sich von dieser schülerischen alten Liebe befreit hatte. Sie war dann sehr glücklich und sehr zufrieden und meinte, ja, das musst du machen. Das aber war noch lange Weg, bis ich das wirklich gemacht habe.
Dann ist der Gedanke gereift, ich schreibe ein Buch, mal unabhängig davon, wie es aussieht. Hast du den ersten Verlag gesucht oder hast du angefangen zu schreiben und dann erst später gesucht, ich brauche auch jemanden, der das verlegt und der mir Geld dafür gibt oder so? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
An Geld habe ich gar nicht geträumt. Das ist eher so gewesen, dass 2014 ja Krim annexiert wurde. Und seitdem, ich habe als Dolmetscherin gearbeitet und es gab weniger und weniger Anfragen von russischsprachigen Menschen, weil sie ja nicht mehr so leicht nach Deutschland kamen und haben sich günstigere Alternative gesucht. Und es gab irgendwann so wenig, dass man das nicht mehr als Arbeit betrachten könnte. Und es war der Moment, wo ich entscheiden müsste, was mache ich jetzt? Und davor habe ich schon mal an einer Zeitschrift gelesen, dass es diesen Deutschen Literaturinstitut gibt. Und es gab ein Interview mit Juli C., wo sie jetzt hatte, das wäre ihre glücklichste Zeit. Und sie hat sehr viel gelernt. Und ich habe dann einmal mir so ein bisschen initiativlos die Seite auch angeschaut, ohne das zu verfolgen. Aber dann mit diesem Mangel an anderen Kunden und Übersetzungen dachte ich, ja, was mache ich jetzt? Und meine Nachbarin ist Lehrerin und meinte, mach doch Quereinstieg, du bist so gut mit Kindern, du würdest das gut machen. Ich meinte, ja, das könnte ich probieren, aber bevor ich das probiere, einmal muss ich wenigstens wagen, etwas zu schreiben, also meinen Traum zu leben, etwas zu machen, was mich zu meinem Traum näher bringt. Es ist noch nicht zu spät, ich habe ein paar Jahre zu leben, vielleicht wird es noch gelingen. Wenigstens kann ich dann sagen, ich habe es versucht. Und ich habe dann 30 Seiten, also nicht das ganze Buch, sondern mich mit 30 Seiten beworben. Ich hätte mich auch mit Kurzgeschichten beworben, die ich bis dahin hatte auf Deutsch. Aber man muss dein Romanprojekt vorstellen. Deswegen habe ich diesen Roman angefangen, nur eben als Bewerbung. Und dann wurde ich genommen. Und dann wusste ich, ab jetzt wird es alles ganz anders.
Glück für uns.
Dankeschön.
Lass uns mal kurz zu dem Roman kommen. Moscow Mule. Wie viel von dir steckt in der Figur? Shit, wie hieß sie? Carina?
Ja, sie heißt Carina.
Ja, wie viel von dir steckt in dieser Figur?
Ich habe sie nach der Schauspielerin Anna Karina genannt. Und Karina ist eigentlich Nachname, aber ist es in meinem Buch ist Vorname. Natürlich steckt da wahrscheinlich eine stärkere, frechere, bescheutere und mutigere Version von mir drin, die natürlich in sehr schönen Momenten zur Geltung kommt. Und es ist ja sehr verdichtet. Das ganze Handlung passiert in einem Winter. Wenn es in Realität so passieren würde, wäre das Leben sehr spannend und wir hätten sehr viel Zeit, uns auf unseren Larven auszuruhen. Es ist natürlich eine Konzentration aus allen möglichen Situationen, die genauso passieren könnten, ist aber trotzdem eine Fiktion.
Warum spielt das gerade in der Zeit in Moskau? Also es spielt ja so in so einem kurzen Abschnitt Moskau. Hat das irgendeine Bewandtnis oder war das jetzt Zufall oder war das auch ein künstlerisches Element mit diesen ganzen Themen weg, ein Land suchen, wo man hingehen kann, weg aus Moskau. Hatte das irgendeine Rolle für dich, also eine Bewandtnis?
Es gab einen Moment, als ich mal Regionalbahn gefahren bin, selbst in Moskau und gesehen, wie Haufen Berge, dreckige Schnee liegen draußen und dass ich das mir schon nach Berlin nicht sehr gesehnt habe und mir vorgestellt, dass jetzt gerade wirklich die Rosen da wahrscheinlich so schneefrei neue Blätter bekommen in diesem Jahr und dass sie noch nicht sterben. Und das habe ich in mein Tagebuch reingeschrieben. Und dieses Bild ist wirklich jetzt im Roman einfach praktisch da 15 Jahre später gelandet. Das war der erste Satz, der dann bis dahin geschafft hat und überlebt hat. Ansonsten, der Tod von Anna Politkovskaya spielt auch sehr große Rolle für mich. Ja. Damals, das mich absolut schockiert hat, vor allem ihr Mut, so einen Journalismus zu machen, der einfach wie Nawalny praktisch, dass man wirklich alles gibt. Das ist absolute Märtyrerei. Das hat mich sehr bewegt. Und ich bin froh, dass ich hier ein bisschen einen kleinen Hommage an sie machen kann, weil Journalistin bin ich ja leider nicht geworden oder zum Glück. Jedenfalls dieser Journalismus und diese Art des Journalismus, was man wirklich für meinen größten Respekt verdient. Das ist.
Ist in deinem Buch etwas drin, wo du glaubst, also was du über Russland oder auch über Moskau erzählst, was der Westen, wenn ich das mal so sagen darf, nicht versteht? Gibt es da irgendwas, wo du denkst, also das schreibe ich jetzt, aber das versteht keiner?
Möglicherweise versteht man nicht die Art, mit dem man mit manchen Männern umgegangen ist, dass man so, dass die Form der Existenz der Frauen teilweise von Männern, sich absichtlich von Männern abhängig zu machen ist. Dennoch habe ich versucht, genau dieses Thema weiter zu erklären und vertiefen und erklären, wie es dazu gekommen ist, dass die neue Generation der Frauen, die davor ja sehr vollkommen emanzipiert waren und jeden Beruf ausüben durften und gleichberechtigt im Beruf waren und aber zu Hause ja immer noch zweiten Job als Wirtin, Mutter und Hausherrin, Köchin weitermachen mussten, während die Männer diese Zeit absolut sich selbst überlassen waren. Dass die neue Generation eben sich davon so sehr lösen wollte, damit sie niemals so ackern für nichts, dass sie das nicht gedacht haben, so, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich denke, ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Aber das würde erklären, alle diese Damen oder Frauen, die eben so scheinen, als wäre ihr größtes Ziel, einfach schön auszusehen und einen Mann zu jagen. Also es gibt ja durchaus so einen Typ Frau und das, ich habe versucht zu erklären, wie es dazu kam.
Also ich finde interessant, wenn man ein Buch liest, da die Carina, die dann ja den Geschäftsmann trifft, der Kühlschränke für Pelzmäntel anbietet, wo ich dachte, warte mal, das musst du mal. Und was ja sozusagen wissenschaftlich sogar verständlich ist, ja, dass im Winter, also wenn man es nicht anzieht oder im Sommer besser gesagt, dass die gekühlt werden wegen, na, ich sag mal, Schadtieren und sowas alles. Man lächelt und sagt, verrückt. Also das waren so meine Intentionen, ja. Und ich glaube, was natürlich auch polarisiert, und dann gehe ich auch vom Buch wieder weg, weil die Leute sollen es ja alle lesen. Warum startest du, wenn ich die Frage stellen darf, du musst sie nicht beantworten, aber warum startest du mit einer erotischen Szene am Anfang?
Ja, mir fällt jetzt ein deutsches Wort dafür, um es zu sagen, es wäre eine kleine Neckerei, kleine Witz, kleine Frechheit, die ich mir erlaubt habe. Alles stand schon fest, also der ganze Text, der ganze Roman bis zuletzt war da, bis zum roten Gimpel am Ende. Und dann dachte ich, ja, ich möchte ein bisschen kleinen Witz mir erlauben und etwas ganz am Anfang stellen, und dann musste diese Szene noch hin. Dann war ich zufrieden.
Ja, ich glaube, also es gibt ja zwei Richtungen. Man liest es, ist geschockt, oder man liest es, ich muss weiterlesen.
Ja.
So, weißt du, so diese Richtung gibt es ja, ja. Und ich weiß, also wenn man jetzt die Kritiken liest, dann gibt es ja die einen, die jubeln total hoch, die nächsten sagen, wieso muss man damit anfangen? Schlussendlich ist es egal, ob das Buch ist erfolgreich, finde ich immer, ja.
Ich frage mich, warum Menschen das so schockiert, weil es gibt durchaus viel erotischere Szenen, es gibt viel mehr Explizität. Ja. Warum genau diese Szene, welches Wort, welcher Satz, was ist los? Warum? Es ist ja gar nicht so schlimm, es ist ja wirklich gar ganz entfernt von irgendwelchen schlimmen...
Und ich glaube, das passiert in der Praxis. Es ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagt, das ist alles unrealistisch. Das passiert wahrscheinlich auch, ja. Nur wir sehen es halt nicht. Gut. Jetzt bist du eine Weile schon in Deutschland. Du bist inzwischen eingebürgert. Gab es Momente, wo du ans Aufgeben gedacht hast? Wo du gedacht hast, ich schmeiß das jetzt alles hin. Ich gehe zurück zu meiner Familie. Gab es sowas?
Es gab sehr viele schwere Momente, ja. Es war aber kein Plan B. Ich wüsste nicht, was ich dann sonst machen würde. Ich kann mich aber an sehr starke Müdigkeit erinnern von Kämpfen, von Armut und von wenig Geld und nicht wissen, ob ich hier bleibe oder nicht, und von Visumbeantragung. Sehr, sehr große Müdigkeit davon, ständig unterwegs zu sein, ständig irgendwie aus dem Koffer zu leben, ständig nicht wissen, wann ich einfach ankommen kann, eine Adresse haben. Es war immer CO, irgendwas. Jede halbes Jahr musste sich das ändern, und das war sehr starke Müdigkeit. Also ich war sehr müde davon, ja.
Bist du angekommen hier?
Ja, natürlich. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also jetzt rückblickend weiß ich gar nicht, wie sicher ich mir war, dass es alles klappen würde. Und es hat auch geklappt. Ich bin sehr froh. Teilweise fahre ich auch manchmal durch Tiergarten mit dem Fahrrad und bin so glücklich, dass es alles so geworden ist, wie ich mir je erträumt habe. Oder ich lese mein Tagebuch vor 10 Jahren und lese, was für Wünsche ich habe, und ich mache genau das, was da steht. Das ist fantastisch. Das ist absolut, alle verrücktesten Träume, die ich mir aufgeschrieben habe, sind genau in diese Reihenfolge und genauso passiert, wie ich das schreibe, bis zu meiner Freizeit. Also alles steht da drin, und das ist schon vor 15 Jahren geschrieben worden. In diesem Moment fühlte ich mich mit Freude.
Unser Gespräch heute, das bringt mich mal dazu, dass ich mich frage, wieso mache ich eigentlich keinen Videopodcast von meinen. Man kann nicht nur deine Energie hören, man sieht die auch, weil man, wenn man den Ausdruck der Menschen sieht, dann spürt man das ja. Und ich frage mich jetzt, wärst du eigentlich, das ist jetzt so, hat gar nichts mit dem Podcast zu tun, fiel mir jetzt bloß gerade ein. Ich glaube, du könntest jungen Menschen totale Lust machen auf Schreiben.
Möglicherweise. Ich denke aber, ja, es gibt viel fleißigere Menschen als ich.
Hundertprozentig, natürlich. Das kenne ich. Ich kann nicht. Ja, nein, aber so diesen Enthusiasmus und diese Lust auf Leben und diese Lust auf Dinge tun, das ist ja das, was auch Selbstständigkeit ausmacht. Das hast du halt nicht in einem Angestelltenverhältnis oder nur begrenzt, ja. Also man spürt das. Vielleicht können wir das im Podcast auch alles transportieren. Ich würde noch ein Stück weitergehen. Jetzt haben ja alle, also auch ich, haben ja ein Bild von Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Wir haben uns ja bei einem Salon kennengelernt, auch eine Schriftstellerin unter Hörner, die ganz anderes Metier bedient. Und man denkt ja immer so, Schriftsteller, das ist total romantisch, ne? Also du sitzt da, triffst dich mit Menschen, sammelst Ideen, dann stehst du morgens auf und fängst an, ein Buch zu schreiben, und dann suchst du einen Verleger, eine Verlegerin, und dann zack, ist das draußen und ist ein Bestseller. Aber wie ist denn dein Alltag als Autorin heute?
Ja, ich muss sagen, dass wenn man das in die Worte fasst, dann klingt das genau so. Das ist wirklich sehr romantisch und schön und einfach fantastisch und ich liebe das. Ich liebe Krokusse auf dem Balkon, ich liebe Spaziergänge, ich liebe Nachdenken und Notizen machen und Musik hören. Ich liebe andere Lesungen und währenddessen ist man an diesen Stuhl gefesselt und hört nur zu und kann nichts anderes machen, so nichts wischen, kochen, schnippeln, aufräumen, anprobieren. Und da kommen so viele Ideen in meine Notizen rein. Es ist sehr schön. Klassische Musik befördert auch diese ganze Gedankenlauf. Und das sind sehr, sehr schöne Momente dabei. Momente, wo man sehr selbstkritisch ist, natürlich lasse ich gerade aus, weil man sie nicht so leicht in die Worte fasst oder Tätigkeit. Die setze mich hin und erstmal bin ich sehr selbstkritisch eine Stunde lang oder vielleicht ganzen Tag. Das ist natürlich viel schwerer wiederzugeben, aber es gehört auf jeden Fall dazu.
Womit verdienst du denn, also du verdienst Geld natürlich mit deinem Buch nach wie vor, aber reicht das zum Leben oder hast du noch andere Tätigkeiten, die jetzt praktisch die Brücke bilden, bis dein nächstes Buch der Bestseller oder die Beste wird halt?
Ja, ich habe da meine Wege.
Magst du darüber was sagen oder ist das geheim?
Geheim.
Okay, alles klar, dann da frage ich auch nicht weiter. Es sollen ja Geheimnisse bleiben, die dich auch als, die deine Aura umfassen. Hätte es für dich eine Option gegeben, nicht nach Berlin zu gehen, sondern eine andere deutsche Stadt? Hamburg, Düsseldorf, München, keine Ahnung.
Ja, Hamburg habe ich sehr gemocht. Das war so rau und mächtig und gleichzeitig wild durch diese Natur und Stein und kaltes Wasser und zusammen mit sehr vielen jungen Bewegungen. Ich mochte das sehr damals. Aber natürlich, wenn man 3 Tage eine Stadt besucht hatte, kann man nicht unbedingt sagen, dass man alles darüber verstanden hätte. Dennoch, der Eindruck, die Energie blieb mir im Gedächtnis viel stärker. Also da konnte ich mir sofort vorstellen, dass Hamburg wäre mein, wenn nicht Berlin, dann wäre es Hamburg.
Mhm. Hamburg wäre eine Option gewesen, alleine in Hamburg zu sein und diese Gefühl zu haben, du bist am Meer, aber das sind 100 Kilometer. Also das ist für mich davor, das so finde ich immer wieder faszinierend. Dieser maritime Flair, der ja eigentlich gar nicht da ist, weil das Meer ist ewig weit entfernt.
Ja, das ist diese Rauheit. Das ist Naturkraft, was ich da gefühlt habe durch diese Präsenz von Omnipräsenz von Wind und Wasser und Himmel und Stein. Es war wirklich sehr stark.
Was bringt dich zum Lachen in deinem Leben, in deiner Arbeit? Worüber lachst du?
Oh, ich liebe Lachen. Alle typische Klischee-Witze mag ich sehr gerne. Aber es ist eine sehr schöne Frage, die du fragst. Ich mag Feinhumor, den man erst dreimal, einen Satz in so einer, bei Oscar Wilde, den man dreimal lesen muss, bis man versteht, was es eigentlich bedeutet. Ich schreibe mir dann immer diese Sätze auf und genieße sie wie kleine Nadelchen, die man dann reinpieksen kann. Und gleichzeitig mag ich auch natürlich sehr alle möglichen Witze über Klischee-Russen und das genieße ich auch vielleicht, weil mir das fehlt. Ich mag die Stereotypen, ich mag die Karikaturen, ich mag Überspitzung, ich mag schwarzen Humor sehr gerne, all das.
Wo kommen die Ideen für dein neues Buch her? Ist das der Alltag? Ist das Fiktion? Ist das Geschichte? Also wo guckst du danach, was dich antreibt, auch wieder ein neues Buch, Roman, was auch immer, zu schreiben?
Das war eher schwer zu entscheiden für ein Buchprojekt. Ich hatte im Kopf so 4 hängen und dann musste ich 1 nehmen und daran arbeiten. Und dann arbeitet man natürlich gefühlt, hat so eine Melancholie und Wehmut nach allen anderen Projekten, die man gerade fallen lässt, die aber gleichzeitig im Kopf leben. Also die Geschichte, die ich jetzt schreibe, habe ich dann aus Sehnsucht und Heimatlust und Selbstbehauptunglust genommen. Und das, wenn im ersten Buch es um Freundschaft geht, dann geht jetzt um Liebe.
Bin jetzt schon gespannt. Gibt's was, was dir momentan viel Angst macht? Also was dich vielleicht sogar auch hemmt? Weil Angst ist ja auch etwas, was Kreativität killen kann.
Ja, das ist absolut so. Und ich habe sehr viel Angst und das hemmt mich auch total. Und ich habe jetzt gerade sehr viel zu kämpfen, um das loszulassen, weil ich dachte, wenn ich einmal schreibe, dann werde ich für immer mich als Schriftstellerin fühlen und ein paar Zuversicht haben. Aber diese Zweifel und diese Selbstkritik bleibt leider immer noch da, als hätte ich gar nichts gemacht. Die ist genauso neu, dass jedes Mal ist es ein neues Blatt vor dir und du hast sehr große Angst. Manchmal aber, was mir hilft, ist nochmal durchzulesen, was ich geschrieben habe und denke, oh, das ist ja ganz, ganz okay, das ist ja sehr schön. Und dann gibt es Momente, wo man sehr unzufrieden mit sich selbst ist und einfach verachtet das ganze Werk und will das wegschmeißen.
Ich will mal so den Bogen spannen, wo es hingeht und das ja zum Schluss kommen. Wenn du heute die 20-jährige Maya treffen würdest, also nehmen wir mal an, du sitzt im Café und die kommt rein, was würdest du der sagen?
Ich würde High Five sagen. Ich denke, ich habe wirklich, das ist eine Ausnahmesituation, wo alles so gelaufen ist, wie besser ich mir nicht vorstellen konnte. Es ist wirklich, ich würde High Five sagen, sag, mach weiter.
Ein starker Satz. Also ich glaube, dieses High Five, also es ist ja ein energetischer Punkt, dieses Anschlagen und ja. Wenn du jetzt auf deine Karriere zurückblickst oder auf das, was du mit deinem Buch geschafft hast, auch dein nächstes Buch, hast du etwas, was du Menschen damit immer sagen willst oder ist das immer unterschiedlich? Hat das eine Botschaft?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage und ich warte auch, bis irgendwann ich nach 20 Jahren hoffentlich sagen kann, was Grundthema ist in allen meinen Werken. Bis jetzt denke ich, ist es Frage nach Freiheit und Unabhängigkeit und Preis dafür. Ich denke, es ist auch in dem zweiten Roman wiederzufinden. Ich denke, es ist eine sehr schöne Frage übrigens und dennoch bin ich noch nicht so frech zu sagen, dass man von Karriere sprechen kann.
Die einen sagen so, die anderen so, ja?
Ja, ja. Ich denke dann vielleicht nach zweitem Buch, kann ich sagen.
Sehr gut. Was mir noch gerade einfällt, die wollte ich vorhin schon stellen, die Frage, entschuldige, dass ich kurz zurückrudere. Warum schreibst du in Deutsch und nicht in Russisch? Also schreibst du für den deutschsprachigen Markt oder werden deine Bücher sogar übersetzt oder warum nicht in Russisch?
Ja, ich wusste nicht, dass man das anders machen kann. Ich wusste es nicht. Ich dachte, ich lebe in Deutschland. Ich komme nicht mal auf die Idee, auf Russisch zu schreiben. Es gibt natürlich sehr viel mehr Variationen mit Suffixen und Präfixen und Verniedlichungen, die ich als Freiheit in russischen Sprache habe. Die Satzstellung, die Verlängerung dieses Sätze, Aufzählungen, Aufreihungen. Ich schmelze davon, wenn ich mir erlaube, was auf Russisch zu lesen und dann wieder so begeistert da rauskomme aus diesem Text, wie nach einem guten Bad. Und dennoch, ich kam nicht mal auf die Idee, ich lebe hier, Schriftstellerin zu werden, irgendwie verlegt zu werden. Es ist schon so ein langer Weg, dass ich mich nicht mal gewagt hätte, das auf Russisch zu schreiben, dann irgendwie übersetzen zu lassen und da nochmal jemanden zu finden, der diesen Verlag bereit wäre. Dass... Dennoch gibt es diese Autorinnen, es gibt Poetinnen, die erst in russischer Sprache und jetzt auf Deutsch auch für uns verfügbar sind. Mir kam, ist es nicht mal in den Sinn.
Verrückt. Ich komme zum Abschluss. Jetzt ist es ja so, die unseren Podcast hören, das sind Leute, die schon lange selbstständig sind. Das sind Leute, die sich vielleicht selbstständig machen wollen. Das sind Leute, denen es vielleicht auch momentan gar nicht gut geht, weil die wirtschaftliche Situation, sogar die politische Situation für Selbstständige in Deutschland sehr, sehr angespannt ist, sehr schwierig ist. Scheinselbstständigkeit, Krankenkassenbeiträge als Sozialbeiträge, Punkt, Punkt, Punkt. Aktivrente. Also man kann das Fass aufmachen und nicht wieder aufhören. Aus deiner Perspektive, von dem, was du erlebt hast, von diesen vielen Veränderungen, von diesem Wechsel eines Landes in eine andere Kultur, in also alles das, was dich dann auch geprägt hat. Gibt es etwas, was du Menschen mitgeben würdest, wovon sie zehren können? Also ich sage jetzt mal der Tipp des Tages oder der ultimative Spruch oder Hack oder wie man das heute alles nennt. Also gibt es irgendwas, wo du glaubst, das könnte anderen helfen, was dich auch getragen hat?
Ja, ich denke, das ist zum Teil ein Stück Fatalismus, was einem hilft, das nicht zu hinterfragen, warum ist es so, sondern das zu nehmen, weil diese Akzeptanz hilft einem, mobil zu bleiben und sich anzupassen und weiterzuschauen. Wenn man in Warum feststeckt, dann sucht man nicht in die neuen Wege. Die sind aber immer da. Und das würde ich dann mitgeben. Ich denke, es hilft immer ein Stückchen Fatalismus.
Da muss ich ja mal drüber nachdenken. Ein gutes Thema zum Weiterdenken. Allerletzte Frage. Ich bin im Netzwerk, da geht es immer darum, da kann man sich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so präsentieren mit so einem Vortrag und dann füllt man so einen Fragebogen aus. Und da steht immer drinne, was wissen die anderen nicht über dich? Dinge, die anderen nicht über dich wissen. Gibt es irgendwas, was du preisgeben willst, was jemand über dich nicht weiß oder bleibt es dein Geheimnis?
Nee, ich denke nicht, dass Geheimnis ist, und jeder, der mich ein bisschen besser kennt, sieht das auch, dass es die Möglichkeit, die Hypersensibilität, die sehr starke, die Empathie, die du am Anfang erwähnt hast, hat ja Kehrseite, dass ich auch sehr sensibel bin. Ja. Und dieser Moment, die Leichtverletzlichkeit und alle sehr nah zum Herzen nehmen, das hat natürlich die positiven Sachen, dass ich dann das in lyrisch verarbeiten kann. Dennoch ist es die Kehrseite davon, mit der ich auch leben muss.
Was soll ich sagen? Schade, dass die Stunde schon rum ist. Maya, ich danke dir von Herzen. Also du berührst mit deinen, ich mach sowas immer eigentlich gar nicht, aber du berührst mit deinen Worten Menschen. Du berührst das Innere und du machst Mut und diese Energie, die du hast und diesen Optimismus, sag ich mal, ja, mit all den Höhen und Tiefen, die man so hat, den strahlst du aus. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und vielleicht können wir das im Podcast auch weitergeben, ja. Also in dem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Buch. Bin gespannt, wann es rauskommt. Gibt es ein Datum?
Ach nein, zum Glück nicht.
Also du hast diesen Druck nicht, dass man morgen fertig sein muss.
Genau, obwohl ich mag Druck. Vielen Dank auch für den Podcast. Ich verstehe gerade, dass mein Lächeln man gar nicht sieht auch, dass ich die ganze Zeit grinse über alle deine Worte.
Deshalb sage ich ja, eigentlich müsste ich überlegen, einen Videopodcast zu machen. Ich habe das schon mal letztens gehabt, wo ich dachte, eigentlich muss man diese Verbindung zwischen Bild und Ton herstellen. Ja? Aber naja, so ist es halt. Ja,
vielleicht machen wir Screenshots davon.
Du, ich habe mit einer, also ich mache ja keine Eigenwerbung, ich habe mit einer Kollegin einen YouTube-Kanal eröffnet, der nennt sich Sex Souls Mindfuck und das ganze verdammte Leben. Also einfach Dinge ausprobieren, verstehst du, wo man Bock hat.
Ja,
ich glaube, das geht halt manchmal bei all den Schwierigkeiten, die wir haben und was auf einen einstürzt, verloren, dass man diese Lust auf irgendwie verrückte Dinge verliert. Und da kämpfe ich auch für. Insofern, Maya, ganz herzlichen Dank. Ihr findet alle unsere, also die Informationen über Maya in den Shownotes. Ihr findet Informationen zum Buch. Ich empfehle euch dieses Buch. Das hat was, es löst was aus. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, Maya, und sage ganz, ganz herzlichen Dank und sage Tschüss.
Ja, ganz, ganz vielen Dank. Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.